Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Butowski.
Hallo, Herz, Seele, Ball-Freunde. Das ist die Ausgabe für Mittwoch. Und das bedeutet XXL, ein langes Interview mit meinem Freund Thomas Wagner. Das habe ich geführt heute Morgen. Und die Ereignisse dann haben sich ja überschlagen. Plötzlich kam dann die Nachricht aus Schalke, Clemens Tönnies. Er wird seine Ämter beim FC Schalke 04 niederlegen. Ich stehe bereit. Wir haben also heute Morgen telefoniert, da wussten wir noch nichts davon. Ich glaube, über Clemens Tönnies haben wir auch gar nicht so sehr debattiert. Wenn ihr jetzt meine Meinung wissen wollt, dann ist das ganz einfach. Es war jetzt unumgänglich, dass Clemens Tönnies den FC Schalke 04 verlässt. Ich bin aber auch nicht der Typ, der sich jetzt hinstellt und draufhaut. Also beispielsweise diese Rassismusvorwürfe, das war saudoof, was er da gesagt hat. Aber in Paderborn saß auch der Bischof vom Erzbistum Paderborn in der ersten Reihe. Und er hat nachweislich bei diesen tatsächlich rassistischen Bemerkungen von Herrn Tönnies gelacht. Gut, dass das keiner aufgenommen hat. Also es gibt so Dinge, wo ich sage, das ist einfach unglaublich, dass ein solcher Mann so dummes Zeug sagen kann. Und dass er sich dann selbst so aus dem Verkehr gezogen hat, das hat ihm damals auch schon wehgetan. Und das, was jetzt alles auf Schalke passiert, tut ihm auch sicher weh. Also wenn ich an seinen Bruder denke, der ja diese Schalke-Historie begonnen hat, dann muss ich sagen, ist das alles sehr, sehr tragisch. Kein anderes Wort dafür. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Und ich bin überrascht. Der Spiegel Online hat mich gerade angerufen und würde gerne ein Interview mit mir machen bei Zoom zu diesem Thema. Ich weiß nicht, warum mit mir. Hat da irgendjemand erzählt, dass ich der Nachfolger von Herrn Tönnies werden möchte? Nein, dafür bin ich viel zu jung. Ich bin, glaube ich, noch 4 Jahre älter als Herr Tönnies. Und das kann man ja auch nur werden, wenn man viel Geld hat. Oder aber ich müsste mit Herrn Laschet mal reden, ob ich nicht da irgendwie in die Regierung in Nordrhein-Westfalen noch eintrete und dann irgendwie diese 40 Millionen Bürgschaft für Schalke verwalte. Also das ist alles verrückt. Viele machen sich lustig über Schalke, aber ich sage eins, es ist meine Heimat, es ist mein Heimatverein. Ich habe alles Mögliche erlebt auf Schalke. Da haben sich Schatzmeister in den Rhein-Herne-Kanal geworfen und sich umgebracht und. Es gab einen Meineid-Skandal. Und trotzdem gab es danach immer wieder Schalke 04. Der Verein muss sich ein bisschen regenerieren oder auch schlichtweg neu erfinden. Und das mit der Gehaltsobergrenze, das habe ich ja schon besprochen mit Olivia Jones. Und die hat dazu ja durchaus richtige Dinge gesagt. So, jetzt kommt das lange XXL-Interview mit meinem Kollegen Thomas Wagner. Großer HSV-Fan und deswegen fiel meine Begrüßung auch entsprechend aus. Viel Spaß mit Herz, Seele, Ball. Es musste heute einfach so sein. Thomas Wagner, erstmal guten Tag, mein lieber Kollege.
Hallo, mein liebes Vorbild.
Nein, bitte nicht. Weißt du, weil jede Woche rufe ich einen an und jeder Zweite behauptet, ich wäre sein Vorbild. Das kann ich nicht erfüllen, im Leben nicht.
Ja, aber gut, Moment, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Wir sind 8 Stunden zusammen auf der Autobahn von Köln nach Heidenheim gefahren. 5 Stunden hin mit dir, 3 Stunden ich zurück.
Ach so, ich dachte und 8 Stunden hin.
Nee. Und damals habe ich dir das schon gesagt und ich lasse mir nicht verbieten, dir zu sagen, dass du mein Vorbild bist.
Okay, danke Thomas. Eigentlich könnten wir jetzt aufhören, aber wir wollen natürlich an einem solchen Tag auch nochmal über den HSV sprechen. Du bist bekennender HSV-Fan, wirst das auch wahrscheinlich immer bleiben, aber wie sehr leidest du gerade?
Also ich wollte eigentlich gar nicht mehr drüber sprechen. Ich mache es natürlich gerne mit dir. Ja, ich muss ehrlich sagen, die letzten Jahre waren natürlich schon wirklich, wirklich hart. Du weißt es, ich habe es dir erzählt. Ich war zum Beispiel da, als sie sich noch gerettet haben gegen Wolfsburg, damals 89. Minute Waldschmidt. Da habe ich auf der Tribüne wirklich nasse Augen gehabt und habe nachher selber gedacht, irgendwie ist das ja Wahnsinn, dass eine Sache, die man selbst nicht beeinflussen kann, einen so emotional mitnimmt. Aber die letzten 3 Jahre waren schon hart. Mit dem Abstieg, dann letztes Jahr, als sie in der Saisonphase am Ende total eingebrochen sind. Und dieses Jahr, muss ich sagen, war es insofern schlimm, weil sie eigentlich bei den Spielen in Stuttgart, in Heidenheim, in Fürth, zu Hause gegen Kiel, da haben sie geliefert. Aber das war ja so grotesk mit diesen Gegentoren in den letzten Minuten, dass sie ja Platz 2 in den direkten Aufstieg schon weggeworfen haben. Das Ganze gipfelte dann in dem Ding in Heidenheim, wo Schnatterer einen Ball 180 Meter in die Luft schießt. Und du weißt, der Ball, der kommt irgendwann runter und dann ist er gleich drin. Und das am Sonntag, das war dann nur noch, ich habe es zu einem Kumpel gesagt, ich bin vom Fernseher praktisch so implodiert. Ich habe mich dann auch gar nicht mehr so drüber aufgeregt. Ich habe beim 3-1 meiner Tochter die Fernbedienung gegeben und habe die Blumen gewässert im Garten. Es ist schon schlimm und es fühlt sich einfach nicht gut an im Moment. Fan, ich bin ja sogar Mitglied vom HSV. Ich bin wirklich, der Verein liegt mir echt am Herzen, aber selbst mir fällt im Moment nicht mehr viel zu ein, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und es gibt dann natürlich immer tausende Experten, die versuchen, alles zu erklären. Ist das erklärbar?
Uli, wenn du zurückdenkst, letztes Jahr im Oktober hatte der HSV 6-2 gegen Stuttgart gewonnen, hatte 24 Punkte nach 11 Spielen und hat als Verein, wie man mit der Affäre um Jatta umgegangen ist, glaube ich, echt ein gutes Bild in der Öffentlichkeit abgegeben. Und man hatte das erste Mal das Gefühl, beim HSV schreiben sie positive Schlagzeilen. Seit Jahren. Wobei seit Jahren, wir dürfen nicht vergessen, vor 10 und 11 Jahren war man immerhin noch im Europapokal-Halbfinale. Das vergessen ja viele. Und dann hat man in 23 Spielen nur noch 30 Punkte geholt. Das ist hochgerechnet, reicht das gerade so für einen Klassenerhalt eigentlich in der Liga. Und ich war mir sicher, dass Dieter Hecking das hinbekommt, alles in ruhige Bahnen zu lenken, das von der Mannschaft wegzuhalten, was an Versagensängsten da ist. Und die sind ja so eingebrochen. Und ich habe dafür keine Erklärung und ich war mir auch sicher, dass das unter diesem Trainer nicht passiert, aber es ist wieder mal passiert.
Dass der Thomas ein großer HSV-Fan ist, erkennt man auch daran, wenn man auf sein WhatsApp-Profil geht. Da ist nämlich Ernst Happel drauf mit einem Motorrad, mit einem BP-T-Shirt. Ist das so, ja, der Mann, der die großen Zeiten des HSV für dich verkörpert?
Ja, ganz klar. Natürlich aber auch in Verbund mit Wolfgang Klein, einem seriösen hanseatischen Präsidenten, der die Sportkompetenz an Günter Netzer abgegeben hat, der wiederum mit Branko Sebec und Ernst Happel tolle Trainer verpflichtet hat. Das ist dieses geile Bild, wo er mit Adiletten auf dem Motorrad sitzt und der Mannschaft beim Lauftraining hinterherfährt. Und dann hattest du aber auch Spieler, die das verkörpert haben. Also Horst Rubesch, der ist ja auch wirklich so, wie er rüberkommt. Das sagt jeder Spieler, der früh mit ihm gespielt hat. Der hat einfach alles in die Hand genommen. Die hatten Angst, dass Hermann Rieger, unser Kultmasseur, nicht zum Ochsenzoll kommt mit seinem alten Wagen. Dann hat Horst Rubesch in der Mannschaft gesammelt und dann haben die dem einen neuen Mercedes gekauft. Also einfach solche Sachen auch in die Hand nehmen. Was hattest du für Charakterspieler auch, die sicher auch nicht immer einfach waren? Wie Uli Stein, wie Manny Kals, auch Felix Magath. Ich meine, man darf es ja gar nicht mehr sagen, weil die Leute lachen einen aus, aber das war die beste Mannschaft in Europa in den 80er Jahren. Und was seitdem eigentlich passiert ist, wie viele Selbstdarsteller sich an diesem Verein auch versündigen durften, das ist wirklich schon, das ist schon brachial. Und ich sage dann immer irgendwann, was hat man nicht alles über den 1. FC Köln gesagt, über 60 München, über Lautern, auch über Schalke vielleicht im Moment. Der HSV toppt im Moment wirklich alles. Es ist die härteste Währung im deutschen Fußball, HSV-Fan zu sein. Aber ich werde es immer bleiben, das ist natürlich auch klar.
Das gehört auch dazu. Das ist bei mir ja auch so mit dem FC Schalke 04. Hast du Ernst Happel mal persönlich kennengelernt?
Ja, ich habe ihn persönlich mal kennengelernt. Es war eigentlich ganz lustig. Ich war mit meinem Vater am Ochsenzoll, dem alten HSV-Trainingsgelände. Das kennst du sicher auch noch, ja, da in Norderstedt. Und der HSV war gerade halt Europapokalsieger geworden. Ich war ein 12-jähriger Steppke. Mein Vater hat mich auch zum HSV gebracht. Und wir haben auf Autogramme gewartet, ne? Und dann kam als letzter Spieler aus der Kabine Wolfram Wuttke. Er hatte damals einen schweren Stand nach Rubesch mit Schatzschneider zusammen. Und dann sage ich, Herr Wuttke, dürfte ich ein Autogramm haben? Und dann sagt er zu mir, aber nur wenn du dem Alten, der gleich kommt, einen in den Arsch tritt. Hat er so mit so einem Augenzwinkern gesagt. Und das war halt Ernst Happel, der kam. Und Ernst Happel war total nett, hat mich so in den Arm genommen, hat ein Foto mit sich machen lassen und hat mit Wiener Schmäh gesagt, wo ich denn herkomme, ja, aus der Nähe von Köln, ja, wie man denn ein HSV-Fan werden würde, ja, durch Uwe Seeler und auch durch ihn. Und es war einfach für mich eine ganz beeindruckende Begegnung. Interessanterweise habe ich dann später ja bei Sky noch seine Enkeltochter, die war ja eine Kollegin von uns, auch kennengelernt. Und die hat dann alte Bilder von ihm mitgebracht, also das verkörpert für mich alles, was ich von einem Verein eigentlich sehen möchte.
Und schön, dass du den Namen Wolfram Wuttke noch mal ins Spiel gebracht hast. Auch ein Paradiesvogel. Ja. Ex-Schalker, später dann Kaiserslautern, HSV. Witziger Typ gewesen, lebt leider nicht mehr, genauso wie Ernst Happel. Ernst Happel durfte ich übrigens kennenlernen. Der war mal mit Günter Netzer natürlich Gast bei uns in der Sendung Anpfiff. Und alle haben mich gewarnt, das ist ein Grandler, schwieriger Typ. Ganz im Gegenteil, das war ein Mensch, der eine absolute Herzenswärme ausgestrahlt hat. Aber das nur ganz am Rande, der eine
und,
oder
mir hat mal Horst Rubesch erzählt, er war ja auch ein genialer Fußballer, er war ja in der Weltelf. Ihm tat es sehr weh, dass die Österreicher ihn damals so hart kritisiert haben nach dem 1-6-54 bei der WM gegen Deutschland. Und es muss halt geregnet haben beim ersten Training, bei einem der ersten Trainings von Ernst Happel, Hunde und Katzen da in Hamburg. Und dann ist Rubesch als Kapitän hin und hat im Namen der Mannschaft gebeten, ob man das Training nach hinten verschieben könnte. Das hat er mit ihnen auf dem Platz, hat eine Cola-Dose auf die Latte gestellt und hat gesagt, wer die trifft, braucht gar nicht zu trainieren. Es hat laut Horst Rubesch keiner getroffen, aber Happel selber hat dreimal hintereinander die Dose runtergeschossen und hat dann natürlich damit auch die Mannschaft irgendwann gefangen. Schöne Geschichte.
Das sind die wirklich schönen Legenden der Fußball-Bundesliga, die Legendengeschichten, davon lebt das auch. Schade, dass wir das heute in dieser Form nicht mehr ganz so haben. So, da du in Köln lebst, wie empfindest du denn gerade die Stimmung rund um den 1. FC Köln, um sozusagen im Flow zu bleiben?
Ja, ich finde, wenn man jetzt vor Corona drauf geguckt hätte, da hätte ich sogar gedacht, der FC kann Sechster oder Siebter noch werden. Sie haben ja mit 8 Siegen aus 10 Spielen wirklich eine richtig tolle Serie hingelegt. Ich habe mit ein paar Spielern gesprochen damals. Die haben gesagt, die Wintervorbereitung unter Gisdol, die muss so gnadenlos gewesen sein. Also mit das Härteste, was sie jemals erlebt haben. Dann waren irgendwann so die 30 Punkte da. Und ich habe das Gefühl, dann haben alle so im Verein gedacht, naja, Köln ist eine schöne Stadt, hier kann man sich auch ein bisschen abfeiern lassen. Und sie haben alle diesen Fokus verloren. Angefangen von ganz oben über den Trainer bis hin zur Mannschaft. Und ich habe mal an anderer Stelle gesagt, man hat sich halt auch auf Karnevalssitzungen und sonst in der Stadt abfeiern lassen, aber eine Mannschaft wie der FC muss immer an 100% rangehen. Und wenn alle von oben das auch vorleben, auch der Trainer und so ein bisschen, dann hat die Mannschaft irgendwann nicht mehr diese 100% Spannung. Und wenn du mit so einem Ergebnis, mit 6 Niederlagen und 4 Unentschieden aus der Saison rausgehst, das weißt du viel besser als ich, Uli, dann fangen ab der Vorbereitung wird gezählt, seit wie vielen Monaten der FC sieglos ist. Und wenn du nicht direkt mit einem guten Start in die Saison reinkommst, dann wird das für alle Beteiligten sehr, sehr eng werden. Und ich wundere mich so ein bisschen, dass Markus Gisdol, der das ja schon in Hamburg und in Hoffenheim eigentlich am Anfang richtig gut hinbekommen hat, dass er anscheinend aus den Fehlern, die er dann da gemacht hat, nicht so richtig viel draus gelernt hat.
Ja, eine merkwürdige Geschichte, in der Tat. Spannend. Wir werden abwarten müssen, wie das dann in der nächsten Saison weitergeht, die ja Mitte September anfangen wird. Wahrscheinlich auch immer noch unter Corona-Einflüssen. Davon müssen wir, glaube ich, leider ausgehen. Wie bist du mit dieser Situation in den letzten Wochen und Monaten klargekommen? Du bist ja auch jemand, der immer die Nähe zu den Menschen sucht und jetzt plötzlich müssen wir da alle so auf Abstand hinarbeiten und in den Fußballstadien sowieso. Wie bist du damit umgegangen?
Ja, ich finde es schon schwierig, genau wie du ja auch sagst. Ne? Man ist ja auch gerne mal, dass man jemanden mal in den Arm nimmt oder sich freut, ihn zu sehen, wenn ich dich sehe. Wir umarmen uns
immer wieder.
Auch
und, so. Und gerne.
Ja. Und gerne, genau. Und das kann man ja jetzt eigentlich nicht machen. Ich finde, das Niveau der Spiele war für mich erstaunlich gut.
Jo,
das finde ich schon. Ich finde auch, das, was ihr da gemacht habt bei Sky, also bei meinem Ex-Arbeitgeber, mit diesen DJs, die da diese Kulisse zugespielt haben, das haben die Jungs übrigens gut gemacht, finde ich.
Ja, keine Frage. Und trotzdem ist es künstlich.
Natürlich ist es künstlich. Und vielleicht ist es auch ein, zweimal mal interessant zu hören, was denn Trainer und Spieler eigentlich so auf dem Platz sagen. Aber dass das nicht der Fußball ist, in den wir uns alle mal verliebt haben, das ist ja auch ganz klar. Und finde schon, dass der Fußball, so auch wenn du siehst, dass nach einem kurzen Hoch dann noch die ganzen Fernsehquoten eingebrochen sind. Ich glaube, der Fußball ist, wir haben das ja schon oft prognostiziert, wirklich nicht mehr weit von einem Scheitelpunkt entfernt, wo er sich wirklich entscheiden muss, wo er hingeht. Denn auch, dass Bayern 8-mal hintereinander Meister wird und wahrscheinlich noch 10-mal, das kann ja nicht im Interesse der Spannung eines Fußballwettbewerbes sein.
Daran wird zu arbeiten sein, so oder so. Jetzt gerade lese ich, Schalke 04 kriegt eine Bürgschaft vom Land Nordrhein-Westfalen über 40 Millionen Euro. Ist das nicht super?
Da müsste man jetzt die genauen Hintergründe natürlich kennen. Auf der anderen Seite, ich weiß ja, das ist ja dein Herzensclub.
Meine Heimat.
Ja weiß, genau, für was dieser Verein auch stehen will, für ehrliches Arbeiten, für die Leute mitnehmen, die ja teilweise ihr letztes Hemd für den Fußball geben. Und dann hörst du, die haben 200 Millionen Schulden, das ganze Geld vom Fernsehen ist schon verpfändet. Du siehst, was Herr Tönjes seit Wochen und Monaten für eine schlechte Figur abgibt. Und damit meine ich jetzt explizit nicht nur das, was jetzt gerade da ans Licht kommt von seiner Firma, sondern auch die rassistischen Aussagen und sowas. Und dann holst du dir einen Kredit beim Land. Boah, das ist irgendwie, also ohne alle Einzelheiten zu kennen, passt für mich irgendwie nicht richtig zusammen.
Ja, ich kenne auch nicht alle Einzelheiten, aber ich muss das immer wieder sagen, der Profifußball muss verdammt aufpassen, dass er die Basis nicht verliert. Und ich schaue natürlich regelmäßig in Fanforen beim FC Schalke 04 hinein. Und die Stimmung dort ist ja eine Mischung von HSV und 1. FC Köln, da weißt du, was los ist. Thomas, wir haben gelegentlich auch mal gemeinsame Auftritte, leider sehr, sehr selten, noch vor Corona in der Eifel. Hat mir sehr gut gefallen. Und was mir immer wieder auffällt, wenn ich in die Eifel komme, also zum Beispiel war ich jetzt vor 14 Tagen in Mayen. Ja? Ist deine Heimat dort, ne? Stimmt.
Ja, ich bin in Mayen geboren. Ich habe am Laacher See bin ich aufgewachsen, also zwischen Mayen und Andernach, wer sich da ein bisschen auskennt. Aber ich war in Mayen auf der Schule, das ist schon meine Heimat. Ja.
Und weißt du, was das Schöne ist? Immer wenn ich dann erzähle, ich kenne Thomas Wagner, dann kommt garantiert einer und sagt, den habe ich noch als Fußballer erlebt. Boah, der hat ordentlich dazwischen gekloppt. Würdest du das so stehen lassen mit dem ordentlich dazwischen gekloppt?
Ja, das würde ich auf jeden Fall.
Das so war deine lassen. Stärke.
Ich war so ein richtig böser Nummer, eine Nummer 4. Sowas wie eine Mischung aus Wolfgang Funke, Dietmar Jakobs und Karl-Heinz Förster. Allerdings habe ich es nur bis zur 4. Liga geschafft.
Immerhin.
Aber immerhin mit der Spielvereinigung Andernach Rheinland Meister geworden, um die deutsche A-Jugendmeisterschaft gegen Freddy Bobic gespielt. Aber es gab einen Spruch, der hat mal gesagt, ey, wir haben dich relativ günstig eingekauft, wir haben dich für mehr Geld weggekauft und du hast unseren Hartplatz so kaputt getreten, dass wir nachher einen Kunstrasenplatz hatten. Also das beschreibt es eigentlich ganz gut.
Aber da wird sich der eine oder andere ja auch dann letztendlich drüber gefreut haben. Thomas, 100% Bundesliga, das ist die Sendung, die du bei RTL Nitro gemacht hast, jetzt die ganze Zeit. Geht das eigentlich in der nächsten Saison noch weiter? Die Fernsehrechte verändern sich ja danach dann auch wieder ein wenig?
Ja, die Saison, das wird jetzt die letzte sein, die wir haben. Find's schade, weil ich finde, das ist ein nettes Format mit sehr guten Beiträgen, die Kollegen machen, interessanten Gästen. Klar, Montagabend 21:45, das ist dann schon, da hat eigentlich der normale Fan alles geguckt. Aber wir hatten auch gerade mit den Sondersendungen und so in der ersten Stunde auch gute Quoten zuletzt. Wir gehen da ins letzte Jahr. Was bleibt, sind erstmal die Rechte für die Europa League und auch für die Nationalmannschaft. Europa League, das war ja bisher für uns echt eine Glücksstory mit dem Marsch von Eintracht Frankfurt da bis ins Halbfinale. Dann Gladbach dieses Jahr, die leider in der Vorrunde ausgeschieden sind. Da haben wir jetzt auch die Rechte ja verlängert. Kommt dann noch die Konferenz in die Conference League noch dazu. Aber wie gesagt, dass es nur noch ein Jahr 100% Bundesliga gibt, das sehe ich schon mit einem weinenden Auge.
Aber für Arbeit ist ja gesorgt. Und viele Leute fragen dich bestimmt immer, wie ist das so, mit Laura von Torra verheiratet zu sein?
Schön, muss ich sagen. Also Zolli und ich,
wir teilen euch die Frau.
Ja, genau. Ja, ich kenne sie ja, du kennst sie ja auch. Wir kennen sie ja schon ganz lange, als sie damals so als 21-Jährige volontiert hat bei Sky. Und sie hat ja bisher auch echt schon eine sehr, sehr respektable Fernsehkarriere hingelegt. Was ich schön finde, ist, dass ich ihr manchmal auch nochmal was sagen kann, was mir vielleicht aufgefallen ist, was sie vielleicht besser machen könnte oder wo ich sage, das glaube ich war nicht ganz so glücklich von dir. Und da ist sie jetzt aber nicht so, dass sie dann sagt, was willst denn du von mir, weil sie ja jetzt auch Unterhaltung, große Bühnen macht und sowas, sondern sie nimmt das auch an. Und ich finde, Uli, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ne? Optisch kann man sie sich ja auch montagsabends gerne 2 Stunden neben mir vorstellen.
Ja, weißt du, was das Schöne ist? Ich habe ja mit ihrer Mutter noch zusammengearbeitet. Denn ihre Mutter war meine Mitarbeiterin bei RTL 1985 in etwa. Also wenn das alles im Leben ein bisschen anders gelaufen wäre, könnte ich der Vater sein.
Und dann wärst du mein Schwieger.
Ja, komm, lass uns das nicht weiter fortführen. Thomas, danke fürs Gespräch. Wir reden irgendwann in Zukunft nochmal, weil viele Leute fragen immer, wie werden die Kollegen Sportreporter, wie haben sie das gemacht? Das interessiert die Leute wirklich. Das machen wir irgendwann nochmal im Verlauf des Jahres in aller Ausführlichkeit. Heute war es mir wichtig, mit dir über den HSV und den 1. FC Köln und über Schalke zu sprechen. Eins noch, Relegation, Hoffenheim oder Werder? Hoffenheim ist Quatsch, Heidenheim natürlich.
Also ich glaube schon, dass es Werder jetzt schafft. Also ich finde Frank Schmidt einen ganz tollen Typen. Den habe ich übrigens das erste Mal in meinem Leben getroffen, in der Uwe Seeler Fußballschule auf Sylt. Da war ich 15, er war 14. Er war Jugendnationalspieler und wir haben dann miteinander rumgekickt. Und ich habe ihn dann später bei einer DFB-Schulung nochmal getroffen. Ganz angenehmer, bodenständiger Typ, wo ich mich immer frage, warum holt den nicht irgendein anderer abgestürzter Traditionsverein auch mal? Aber ich glaube, das wird letztlich nicht reichen. Werder kommt jetzt mit Euphorie rein. Also ich rechne mit einem 2-0 für Werder am Donnerstag und dann am Montag einen unentschieden oder einen knappen Sieg für Werder. Dennoch alle Hüte für Heidenheim, was die da machen, das ist stark. Und wenn ich ganz egoistisch drauf gucke, dann müsste ich mir ja eigentlich wirklich wünschen, dass Werder oben bleibt. Denn damit wäre nächstes Jahr ein Platz in der zweiten Liga mehr frei, um vielleicht doch irgendwann nochmal hochzukommen. Da kommt das Rautenherz dann doch wieder durch.
Aber eindeutig, damit schließt sich auch ein Kreis. Ein Wort noch zu Frank. Den habe ich wiederum kennengelernt in Aachen vor dem Dom. Da war er Mannschaftskapitän von Alemannia Aachen und ging mit einer Spendendose herum, weil es Alemannia Aachen ganz schlecht ging und die damals kurz vor der Insolvenz standen, was ja dann später auch passiert ist, aber viel, viel später. Aber da kann ich mich erinnern, da habe ich 2 Mark reingesteckt. Ja, also insofern.
Guter Typ, und du bist ja auch ein guter Typ, weil ich ja weiß, dass dir auch, ja, auch sozial Schwache sehr am Herzen liegen. Da machst du ja nie an Aufheben drum, aber ich darf das ruhig hier mal sagen. Aber wo sich der Kreis jetzt wirklich schließt, denn dass wir beide uns ja außerdem, dass man sich mal gesehen hat, so richtig kennengelernt haben, das war, glaube ich, 2011 auf dem Weg wirklich von Köln nach Heidenheim zum DFB-Pokalspiel.
Stimmt.
Heidenheim gegen Werder Bremen.
Ja, stimmt.
3-1.
Ja.
Und wir mussten... Trainer Frank Schmidt und wir mussten schnell zurück, weil ich abends noch zum Sommerkarneval nach Köln musste. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Was aber für mich auch unvergesslich bleibt. Also ich wünsche dir einen schönen Sommerkarneval demnächst. Und Thomas, wir sehen uns, wir hören uns. Es war wie immer eine große Freude mit dir. Ja?
Du darfst dich immer melden. Für mich ist es immer eine Freude und Ehre, mit dir zu sprechen.
In diesem Sinne, großartig. Ich wünsche dir was. Tschüss.
Tschüss.
Hey, dann auch noch ganz kurz der Nachtrag. Danke, Thomas, fürs Gespräch. Leroy Sané wird zum FC Bayern gehen. Wir haben nichts anderes erwartet. Also ein weiterer Schalker oder soll man sagen Wattenscheider, stimmt beides, beim FC Bayern. Viel Erfolg für ihn beim größten Club Deutschlands. Alles Weitere, wie immer, bei Instagram und bei Facebook. Hinterlasst ein Like. Wir können es gebrauchen. Bis bald, genauer gesagt bis morgen, euer Uli. Und dann melde ich mich auch von einer sehr speziellen Location.
Herz, Seele, Ball kommt morgen wieder. Und Uli kann sich jetzt wieder hinlegen. Jetzt bei der Telekom ins größte 5G-Netz Deutschlands einsteigen und 100 Euro Cashback auf alle Magenta-Mobilverträge sichern. Und dazu das Samsung Galaxy S20 5G schon für unter einem Euro. Jetzt unter telekom.de. Ach, und noch was. Dein altes Smartphone kaufen wir dir ab zum Toppreis.